Ich weiß nicht, wie eure letzte Woche war, aber ich möchte euch mal ein bisschen aus meiner vergangenen Woche erzählen. Meine vergangene Woche war eigentlich eine ganz normale, unnormale Woche. Also bei mir ist es so, dass eigentlich jede Woche irgendwie anders ist. Jede Woche ist irgendetwas Besonderes, keine Woche ist so wie die Woche davor und das finde ich auch richtig gut so. Ich liebe die Abwechslung, ich brauche immer was Neues, ich brauche immer was anderes. Für mich ist es fast das Schlimmste, wenn eine Woche genauso ist wie die Woche davor. Und so gab es einige Sachen, die bei mir diese Woche anstanden. Zum Beispiel war ich Dienstagabend Fußball spielen, auch mit einigen Leuten aus der Gemeinde. Und das ist etwas, was ich mir versuche vorzunehmen, einmal die Woche irgendwie mich zu bewegen, um mich ein bisschen fit zu halten, um einfach ein bisschen Sport zu machen. Das ist mir wichtig. Und das habe ich Dienstagabend gemacht. Dann hatte ich diese Woche ein Treffen, wo wir eine Jugendfreizeit für Ollentrup geplant haben. Da sind Leute zu mir nach Hause gekommen, wir haben einiges besprochen, wir haben einige Sachen organisiert und wir sind einige Sachen einfach durchgegangen. Das war auch etwas, was diese Woche bei mir anstand. Dann war ich Donnerstagabends im New Orleans. Das ist ein Restaurant, wo man essen kann und ich habe jemanden eingeladen, eine Person. Und das ist auch etwas, was ich versuche regelmäßig zu machen. Menschen einzuladen, mit Menschen zu sprechen. Teilweise sind das Leute, die ich einfach besser kennenlernen möchte oder teilweise Leute, die ich einfach schon länger nicht mehr gesehen habe oder mit denen ich einfach ein bisschen reden möchte. Und so habe ich mich Donnerstagabends mit einem Kumpel getroffen und wir haben zusammen geredet. Freitagabends war ich bei uns in Ollentrup in der Jugend. Wir haben eine Predigt gehabt, wir haben zusammen gesungen, wir haben zusammen gegessen, wir haben Gemeinschaft gehabt. So ein paar Sachen, die bei mir anstanden. Eigentlich relativ normale Sachen, würde ich sagen. Aber warum ich euch das Ganze erzähle ist, ich habe mir in letzter Zeit die Frage gestellt, wie sieht ein Leben mit Jesus aus im Alltag? Wie sieht ein Leben mit Jesus aus, wenn man im Alltag unterwegs ist? Ich glaube, wenn man diese Frage stellt, Sachen, die dann ganz schnell oder ganz oft kommen, sind, ja gut, wenn man ein Christ ist und wenn man mit Jesus lebt, dann liest man in der Bibel. Wenn man Christ ist und mit Jesus lebt, dann betet man, dann macht man seine stille Zeit, dann geht man in die Gottesdienste. Aber ich habe mir die Frage gestellt, aber wie sieht das Leben ganz konkret im Alltag aus? Also wenn ich jetzt Dienstagabends auf dem Fußballfeld bin, weil ich werde mich dann ganz bestimmt nicht auf einmal hinknien und anfangen zu beten auf dem Feld. Also ich habe mich gefragt, also wirklich ganz praktisch, wie sieht das Leben als Christ ganz konkret im Alltag aus? Ich habe keine endgültige Antwort auf diese Frage bekommen, weil ich glaube, dass es sehr, sehr vielschichtig ist. Aber zum Teil habe ich eine Antwort in der Bergpredigt gefunden. In der Bergpredigt, die finden wir in Matthäus Kapitel 5. Und zwar ist das, würde ich sagen, die berühmteste Predigt, die Jesus gehalten hat. Die Bergpredigt, Kapitel 5. Und ich möchte einfach mal vorlesen. Wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr das gerne mit mir zusammen mitlesen. Matthäus 5. Und ich lese von Anfang an ab Vers 1. Als er aber das Volk sah, also Jesus, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ich stelle mir die Situation ungefähr so vor: Jesus ist unterwegs und es sind einige Leute um ihn herum und er hat gerade einen Kranken geheilt. Es gab also eine Krankenheilung und da waren wahrscheinlich viele Menschen, die um ihn herum waren. Und dann lesen wir ganz am Anfang, also in den ersten Versen, die ich gerade gelesen habe: Jesus geht in die Berge. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war. Ich war da vor ungefähr 2 Jahren. Die Berge in Israel, die sind ein bisschen anders, als wir uns Berge vielleicht im ersten Moment vorstellen. Wir denken vielleicht an die Berge in den Alpen, wo vielleicht noch Schnee oben drauf liegt. Die Berge in Israel sind eher vergleichbar mit einer Wüste, würde ich sagen. Also wirklich sehr trocken, sehr staubig. Und ich stelle mir vor, dass Jesus sich wahrscheinlich so ein Stück weit zurückziehen wollte, als er in diese Berge gegangen ist, in diese Einöde. Es waren aber viele Menschen, die dabei waren, die mit ihm mitgekommen sind. Und dann steht da, Jesus setzt sich hin und fängt an zu lehren. Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Bei uns, in unserem Kontext, ist es ja normal, dass der Prediger steht. So kennen wir das. Aber damals war das so, dass sich die Leute, die gelehrt haben, hingesetzt haben. Ich weiß nicht, ob die anderen dann standen oder ob die auch saßen. Aber Jesus saß und fängt an zu lehren. Ich werde jetzt nicht sitzen, damit ich euch besser sehen kann. Aber Jesus fängt an zu lehren und er sagt, selig sind, und dann zählt er einige Sachen auf. Selig sind die geistlich Armen, selig sind die Sanftmütigen und so weiter und so weiter. Und ich habe mir mal drei Sachen aus diesen Seligpreisungen rausgenommen, wo ich jetzt etwas konkreter nochmal reinschauen möchte und versuchen möchte, die Sachen auf unseren Alltag anzuwenden, wo wir unseren Alltag verändern können. Das Erste, selig sind die Barmherzigen. Ich glaube, wir müssen erst einmal klären, was bedeutet überhaupt dieses Wort selig, weil ich glaube, damit kann man im ersten Moment nicht so viel anfangen, also das ist kein Begriff, den ich regelmäßig benutze in meinem normalen Sprachgebrauch. Aber wenn man so an selig denkt, jedenfalls, was ich als erstes dachte, ist irgendwie sowas, dass es so etwas wie gerettet sind oder also selig sind die Barmherzigen, das heißt, die kommen wahrscheinlich in den Himmel. Dass selig sozusagen eine Auszeichnung für Leute ist, die gerettet sind. Ich glaube aber, dass da mehr drin steckt. Das ist nicht unbedingt immer das, was in Zukunft passiert, in der Ewigkeit, sondern ich glaube, dass selig etwas ist, was in das Jetzt und Hier auch hineinspricht. Selig wird auch teilweise übersetzt in anderen Übersetzungen mit glückselig oder glücklich zu preisen. Das heißt, das sind Leute, die machen das Richtige, also die haben sozusagen Glück gehabt oder glückselig, die sind glücklich zu preisen. Und zwar sind das einerseits die Barmherzigen. Und Barmherzigkeit ist, glaube ich, auch ein Begriff, den man vielleicht etwas definieren muss oder der im ersten Moment vielleicht auch nicht so ganz klar ist, was das bedeutet. Aber ich möchte euch mal versuchen, das anhand von einer kleinen Geschichte zu verdeutlichen. Ein verehrter Rabbi besucht einen jüngeren Rabbi, der für seine Frömmigkeit bekannt ist. Und dieser Ältere ist wirklich sehr begeistert, wie fromm dieser Junge ist. Der studiert so intensiv die Bibel, der ist so vertieft im Gebet, also der ist wirklich ein sehr, sehr, sehr frommer Rabbi. Und dann fragt der Ältere auch diesen Jüngeren, was ist dein Geheimnis dafür, dass du so fromm bist? Dann sagt der Jüngere, das ist eigentlich ganz einfach. Ich konzentriere mich einfach so stark darauf, fromm zu leben, dass ich einfach alle anderen Einflüsse, die von außen auf mich herankommen, dass ich die ignoriere und einfach nur fromm lebe. Der Ältere merkt aber, dass die Leute in der Stadt überhaupt nicht fromm sind. Das heißt, dieser Jüngere hat irgendwie gar keinen Einfluss auf die Stadt. Und dann sagt der Ältere zum Jüngeren, weißt du was, wenn es kalt ist, gibt es zwei Möglichkeiten, sich zu wärmen. Das eine ist es, sich einen Mantel anzuziehen, das andere ist es, ein Feuer anzuzünden. Ich hoffe, ihr versteht, worauf diese kleine Geschichte hinaus möchte. Man kann dafür sorgen, dass es einem selber besser geht, sich einen Mantel anziehen, man kann aber auch ein Feuer anzünden und damit sein Umfeld verändern. Und ich glaube, Barmherzigkeit ist genau das, so ein Feuer anzuzünden und dass andere Leute auch etwas davon haben. Bei Barmherzigkeit muss ich persönlich in erster Stelle immer an die Stelle aus der Bibel denken vom barmherzigen Samariter, wo ein Mann unterwegs ist von einer Stadt in eine andere Stadt, unterwegs von Räubern erfasst wird, ausgeraubt wird, zusammengeschlagen wird und der wird einfach am Wegesrand liegen gelassen. Dann kommt eine Person vorbei, sieht den Mann da liegen und geht einfach weiter. Dann kommt eine zweite Person, sieht den Mann da auch liegen und geht einfach weiter. Und dann kommt eine dritte Person, ein Samariter, und der sieht den Mann da liegen und der geht zu diesem Mann hin, kümmert sich um den Mann, verpflegt den Mann, nimmt den Mann mit, bringt ihn in Sicherheit in die nächste Stadt, kümmert sich um ihn. Barmherzigkeit zu zeigen, das ist Barmherzigkeit. Das ist wie ein Feuer anzuzünden, wo alle etwas davon haben. Sich nicht um sich selber nur zu kümmern, sondern auch andere mitzusehen. Selig sind die Barmherzigen. Die zweite Seligpreisung, die ich rausgesucht habe, sind die Sanftmütigen. Selig sind die Sanftmütigen. Und ich glaube, das ist auch schon wieder so ein Begriff, der im ersten Moment auch nicht so ganz einfach zu verstehen ist, einfach weil wir die nicht so oft benutzen. Ich habe sogar mal gefragt, ich habe meine Schwester gestern noch gefragt, was ist Sanftmut? Und sie hatte jetzt auch nicht sofort eine Antwort darauf. Also das ist, glaube ich, etwas, den man auch erstmal klären muss, so ein bisschen diesen Begriff. Und ich würde sagen, ich würde den, glaube ich, so zusammenfassen, sanftmütig oder Sanftmut bedeutet, zurückstecken zu können, aber mit dem Wissen, dass Gott eingreift. Zurückzustecken, aber mit dem Wissen, dass Gott eingreift. Weil ich glaube, oft hat man so dieses Gefühl oder so diese Vorstellung, Sanftmut, das sind Leute, die sich alles mit sich machen lassen, die einfach passiv sind, die sich einfach zurücklehnen. Ich glaube aber, dass es nicht nur dieses Passive ist, sondern es ist, glaube ich, dieses ganz bewusste Zurücktreten, aber mit dem Wissen, mit dem Vertrauen darauf, dass Gott sich um diese Sachen kümmert und dass Gott die Sachen regelt. Und zu Sanftmut gehört Mut. Das steckt auch in dem Wort drinne. Also sanftmütig zu sein ist nicht einfach, sondern ich glaube, dass das mutig ist und dass das Stärke erfordert. Man denkt vielleicht oft im ersten Moment, das ist Schwäche, sanftmütig zu sein, aber ich glaube, dass das Stärke ist, wenn man sich selber zurücknimmt, selber mal einsteckt und einfach darauf vertraut, dass Gott sich um die Dinge regelt. Glücklich sind die Sanftmütigen. Das Dritte, glücklich sind die Friedsamen oder die dem Frieden nachjagen. Und ich glaube, das ist einfacher zu verstehen, das muss ich jetzt nicht so sehr erklären. Aber jetzt sagt man vielleicht, ja gut, wir haben ja in Deutschland Frieden. Warum soll ich mich dann für den Frieden einsetzen? Ich glaube, es geht mehr als um den politischen Frieden im Land. Es geht darum, in den Beziehungen, in denen wir alle leben, in den Beziehungen zu unseren Arbeitskollegen, in der Familie, Freunde, Schule, wenn wir einfach so irgendwo unterwegs sind und Menschen begegnen, dass wir dort für den Frieden eintreten. Weil manchmal gibt es Streit und da kann man vielleicht sich für den Frieden einsetzen. Aber ich denke teilweise auch für einen tieferen Frieden. Nicht nur diesen oberflächlichen Frieden, so es ist alles okay, man kommt gut mit allen klar, sondern ich glaube, dass der wirkliche Friede erst dann ist, wenn Leute Jesus begegnen, der einen wirklichen Frieden geben kann. Und dafür einzutreten, dass Leute diesen tiefen Frieden bekommen, da ist eine Menge Arbeit drin. Und ich sag mal, durch diese Punkte ist es mir auf einmal bewusst geworden im Alltag, das sind Sachen, die ich umsetzen kann. Das sind nur drei Sachen von vielen anderen. Aber drei Sachen, die ich in meinem Alltag einfach umsetzen möchte. Wenn ich auf dem Fußballfeld unterwegs bin, wenn ich irgendwie ein Treffen habe, wenn ich in der Schule, in der Uni bin, wenn ich auf der Arbeit bin, egal wo ich bin, dass ich Leute so behandle, wie sie es nicht verdient haben. Dass ich barmherzig bin, Barmherzigkeit zeige, dass ich ein Feuer anzünde, dass alle Leute etwas davon haben. Dass ich mich nicht nur um mich selber kümmere, sondern dass ich ein Vorbild bin für andere Menschen in der Art und Weise, wie ich lebe. Dass ich barmherzig bin, dass ich sanftmütig bin und dass ich dem Frieden nachjage. Amen.